Moin, liebe Geschichtenliebende. Schön, dass ihr hier seid. Ich begrüße euch herzlich zu meinem Slot bei Literatur zwischen den Jahren. Literatur nonstop zu senden, ist eine wirklich wunderbare Idee. Es gibt ja nichts Besseres als Geschichten. Ihnen zu lauschen und sie zu schreiben, beides. Hauptsache Geschichten. So heißt auch meine Webseite, aber dazu später mehr. Schreiben ist wie Küssen mit dem Kopf, wie Lieben im Geiste, wie Lachen, Weinen, Hoffen, Bangen in der Fantasie. Bevor ich euch meine Kurzgeschichte Pegelstand, Zinnoberrot vorlese, möchte ich kurz erzählen, wie ich zu dem kam, was ich am meisten liebe und hasse zugleich, dem Schreiben. Als ich 5 Jahre alt war, konnte ich bereits lesen und schreiben. Ich schrieb Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute habe ich Flipper geguckt. Oder liebes Tagebuch, Birte war wieder gemein zu mir. Sorry, große Schwester, ist ja lange vergessen. Sowas. Geschichten schreibe ich nicht ganz so lange. Habe ich mich überhaupt schon vorgestellt? Mein Name ist Laszlo Hartmann. Laszlo ist mein Vorname, Hartmann der Nachname. Ich wuchs im hohen Norden auf, deswegen auch das Moin. Moment, ihr hört gar nicht zu, weil euch eine Frage durch den Kopf geht. Ich weiß das. Schließlich ist es die meistgestellte Frage meines Lebens. Nein, nicht woran ich gerade schreibe. Nicht, was zuerst da ist, Figur oder Plot. Die Frage lautet, ist Laszlo nicht ein Männername? Richtig? Ja, sicher, sage ich dann. Aber? Kein Aber. Ich habe mich operieren lassen. Geschlechtsumwandlung gelungen. Das ist eine Lüge. Stimmt? Eine Notlüge. Die Frage hat für mich nun mal keinerlei Unterhaltungswert. Meine Mutter hat, als sie mit mir schwanger war, den Film Casablanca 100-mal gesehen. Sie schwärmte für Viktor Laszlo. Romantisch, aber auch nicht wahr. Es kommt von Lass los. Nur ist das kein Name. Lass los. Gelogen. Richtig. Ich persönlich glaube mir, wenn ich erzähle. Solange es spannend ist. Hauptsache Geschichten eben. Ihr besteht auf der langweiligen Wahrheit? Ich verrate so viel. Ich habe einen zweiten Vornamen, einen eindeutig weiblichen. Welchen? Sorry, aber den sage ich nicht. Auch nicht, wenn ihr versprecht, ihn gleich wieder zu vergessen. Wo war ich stehen geblieben? Nach dem Abi zog ich nach Berlin, damals noch Mauerstadt, und bin heute eine Berlinerin mit Fischkorb. Okay, vielleicht ein etwas seltsames Bild. Mitte der 90er Jahre stieg ich als Redakteurin und Journalistin quer in die Medien ein. Ich bin, wie ein charmanter Chefredakteur es mal ausdrückte, ein alter Fernsehhase. Dass ich hier und jetzt einmal Radio machen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Der Wunsch, fiktiv zu arbeiten, statt viel zu oft eher schnöde Realitäten abzubilden, zu übertreiben, zu verdichten, Partei zu ergreifen, ist immer größer geworden. Die Menschen, die ich in all den Jahren durch meine Arbeit kennenlernen durfte, sind oftmals meine Inspirationsquelle. Auch wenn die Figuren aus meinen Erzählungen mir manchmal auf der Nase herumtanzen, sie sind nicht weniger anstrengend als ihre Vorbilder, genieße ich es doch sehr, ihnen die Dialoge verpassen zu können, die ich hören will. Pegelstand Zinnoberrot, die Kurzgeschichte, die ich euch vorlesen möchte, hat allerdings einen anderen Hintergrund. Sie ist ein Sidekick aus meinem ersten Roman mit dem Arbeitstitel Fremde Wellen, an dem ich seit geraumer Zeit arbeite, zurzeit an der 3. Fassung. Besser gesagt ist Pegelstand Zinnoberrot ein Future-Kick. Hilde, eine der beiden Hauptfiguren des Romans, ist im September 2001 93 Jahre alt und ein wenig mehr als, sagen wir mal, altersgerecht tüdelüt. Aber hört selbst. Pegel stand zinnoberrot. Das Wasser in ihrem Kopf stieg sicher unaufhörlich. Meine Berechnungen ergaben, dass in Kürze eine Jahrhundertflut bevorstand. Ihr Pegelstand war schon seit Wochen knapp unter dunkelrotem Alarm. Und die Dienstage hatte ich auf der Skala allesamt orange oder hellrot umrandet. Das Wasser allein war nicht das Problem. Menschen sind schließlich Wasserwesen. Aber die Erinnerungen an die Heimat und an ihn setzten ihr zu, als würde eisiger Novemberwind wütend Wellen peitschen. Wir saßen an dem Tisch vor dem lieblos geputzten Fenster mit Blick auf den Garten, in dem der Sommer das Schicksal aller Anwesenden teilte und alt wurde. Es kam mir vor, als wären letzte Woche die Blätter noch grüner gewesen und die Dahlien hätten feuriger geglüht. Nur die Herbstzeitlose stand noch leidlich wacker in Reih und Glied und tat, als wäre dieser Sommer nicht sterblich. Auf der Fensterbank verdurstete ein Alpenveilchen. Eine Möwe hatte sich vom Hafen hierher verirrt und kreischte. In der Ferne antwortete ihr ein Hund. Es roch nach Maggi, nach 4711 und nach Tod. »Kommen Sie auch aus der Heimat? Sie riechen so gut, wie spät!« Oma Hilde nickte mir freundlich zu. Mit ihren geschwollenen Händen, die früher einmal feingliedrig gewesen waren, schob sie den Teller, auf dem Kartoffeln mit glasiger Haut in Tunke badeten, zu mir hinüber. Dunkelbraune Soße lief dabei über ihre Finger, schwappte auf das kleinkarierte Wachstischtuch und vermischte sich mit den Friedhofsblumen auf ihrer Haut. Meine geliebte Oma, die immer extrem Wert auf Tischmanieren gelegt hatte, als der Pegel noch auf Normalnull stand, lachte. »Schmitz, schmatze nicht!« rief sie und verteilte die Soße in ihren schütteren Haaren, als wolle sie sie damit waschen. »Nein, bitte nicht. Das war bei aller Liebe kein Apfelsinenorange mehr. Das war mindestens Sonnenuntergangsrot, wenn nicht Zinnober.« In Gedanken streichelte ich die einstige Lockenpracht, auf die Oma so stolz gewesen war und in der jetzt braune Maggi-Pampe klebte. Jeden Tag ihres Lebens hatte sie ihre Haare gebürstet, immer genau 500 Mal. Was bleibt am Ende eines Lebens? Sturmflut in der Birne. Ein theatralisches Schluchzen entfuhr mir. Wie unangenehm, doch keiner der Alten bemerkte es. Und der verdammte Frosch, der seit Tagen in meinem Hals feststeckte, wollte sich partout nicht schlucken lassen. »Das ist für Sie. Wie spät?« Oma Hilde fragte zum 11. Mal in 20 Minuten. Stieg der Wasserstand über Normalnull zusammen mit einer leichten, mäßigen Brise, also Stufe 2 bis 4, markierte ich den Dienstag gelb auf der Beaufort-Skala der Befindlichkeiten. Orange und Stufe 5 vergab ich bei einer kräftigen Brise. Malte ich den Dienstag hellrot, dann peitschte in Omas Kopf starker Wind und die Wellen trugen Schaumköpfe. »Ihre Großmutter müsste deutlich mehr essen«, sagte die Ärztin immer, wenn sie Oma Hilde untersuchte. Sie hatte gut reden. Sie wusste weder, wie verliebt der fette Koch war, versalzen und ekelhaft war das Essen, das er kochte, immer. Noch, dass es jemals Omas Leibgerichte gab. Oma liebte Königsberger Klopse mit Kapern, Schmorgurken und süße Hefeklöße. Jede Woche wurde Oma etwas weniger. Seit die Dienstage bei aller Liebe nicht mehr zitronengelb waren, auch wenn ich immer wieder aufs Neue darauf hoffte, sondern orange oder hellrot, verschloss sie die einst vollen Lippen zum Strich, sobald das Essen auf dem Tisch stand. Sie schüttelte ihren Kopf wie der Wackeldackel, der jahrelang auf dem Armaturenbrett in Onkel Fredis Auto gesessen hatte und über den sie sich immer lustig gemacht hatte. »Wie spät?« sagte sie und sah kein bisschen freundlich aus. Goldgelbe Dienstage waren vergleichsweise gute Tage gewesen, denn sie fragte nur alle 10 Minuten. Keine reißende Brandung, keine steife Brise wehte durch ihr Hirn. An orangeroten Dienstagen fragte Oma Hilde alle 5 Minuten nach der Uhrzeit. Ihr Rekord lag bei 30 Mal in einer Stunde. Da vergab ich, wenn auch schweren Herzens, Tomatenrot. Gespensterweiße Windstille gab es schon lange nicht mehr. Der blutrote Orkan, die sattelbraune Jahrtausendflut, kommt so sicher wie das Amen nach dem Gebet. Natürlich drückte die Ärztin es anders aus. Sie sagte, jeder Dritte über 90 leidet an Demenz, Umkehr ausgeschlossen. Kannst du nix machen, meinte der alte Jensen immer, der bis vor seinem Tode Omas Tischnachbar gewesen war. Kommt eine große Welle, sind wir alle weg. Oma hasste die See, die ihr den Mann genommen hatte. Sie hatte es mir als Kind erzählt, immer wieder. Wie das eisige Wasser der Ostsee Opas Lungen füllte. Wie der Sauerstoff aus seinem Blut wich, als er langsam in die Tiefe sank. Wie er sich in den Trümmern des Ozeanriesens verfing, sich an Leichen schmiegte. Unter den Wellen begraben, von Muscheln verziert, von Fischwärmen verzehrt. Ich dachte, woher weiß Oma das so genau? Sie war doch gar nicht dabei gewesen. Dann beteten wir zu einem Gott, der grausam war, und Oma Hilde sang ein wenig aus der Melodie gefallen, Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und ich konnte nicht schlafen. Wie spät? Es ist 13.35 Uhr, Oma. Ich schob den Teller zu ihr zurück und versuchte es mit einem aufmunternden Lächeln, das aber schief geriet. Das Essen war heute wirklich besonders lausig. Oma Hilde schichtete Erbsen, faseriges Fleisch und baute einen Wall aus den Kartoffeln drumherum. Mit Essen spielt man nicht, wollte ich sagen. Weißt du noch, Oma? Das waren deine Worte, als ich klein war, wollte ich sagen. Sie hatte sie lange vergessen. Ich schwieg. Der Frosch in meinem Hals versperrte die Worte und bremste die Tränen. Mark fehlte mir sehr. Oma nahm das Messer, zog es quer durch den schmalen Lippenstrich, die Klinge nach innen. »Lass das bitte, Oma«, sagte ich, »du tust dir noch weh.« Ich sehnte mich nach einem Espresso und einer Zigarette, auch wenn ich lange schon nicht mehr rauchte. Auf dem Wachstischtuch, das aussah, als wäre es seit den 70ern pausenlos im Einsatz, lag die Gala, die ich mitgebracht hatte. Das Titelblatt schmückte Alec Baldwin, den ich einmal in den 90ern interviewt hatte, als er noch nicht ekelhaft aufgeschwemmt aussah. »Wie spät? Wann kommt Ernst? Wo bleibt der Dussel? Er kommt doch? Wie spät?« Wut und Verzweiflung in ihrer Stimme. »Oma, es ist 13.52 Uhr.« Zu versprechen, dass mein Großvater sicher noch käme, brachte ich niemals übers Herz, auch wenn sie es doch gleich wieder vergessen würde. Opa Ernst wurde lange vor meiner Geburt für tot erklärt, untergegangen auf der Wilhelm Gustloff am 30. Januar 1945. Obwohl ich sonst im Schwindeln durchaus Talent hatte, belog ich sie nie. Oma sollte Oma bleiben und kein Kind werden. Eine dralle Schwester, deren Kittel am Busen spannte, ich kannte sie nicht, schob Hartmann zu uns an den Tisch. Seine Ohrläppchen hingen erschlafft an seinem Kopf, wie Kohlblätter, und die müden Lefzen eines in die Jahre gekommenen Boxers, früher einmal Wangen, schlackerten. Hartmann tat mir leid, solange er weit genug weg war. Denn Hartmann schmatzte nicht nur ekelhaft, er verspritzte expressiv Soße auf seinem Lätzchen. Als wäre es eine Leinwand und er einer dieser humorlosen Maler der 90er, die zu treffen und zu befragen, wirklich keinen Spaß gemacht hatte. Wolken warfen ihren Schatten auf den Tisch. Der Geruch von Regen lag in der fettigen Luft. In Hamburg regnete es durchschnittlich an 253 Tagen im Jahr. So etwas konnte ich mir merken. Ich wollte das Fenster weit aufreißen, doch die Fenster waren abgeschlossen und ich hatte den Schlüssel nicht. Mit vollem Mund sagte Hartmann zu Oma: »Schmeckt nicht, Gnädigste!« Seine Soßenspucke traf die Gala, die ich rasch einsteckte. Illustrierte interessierten Oma nicht mehr. Vor 3 Wochen, gerade hatte ich Goldrute für Omas Befindlichkeit eingetragen, eine Farbe, die in der Viererstufe lag, aber etwas lichter war und ein Quäntchen hoffnungsvoller, verwechselte Oma Hartmann mit Onkel Fredi. Warum wohl wartete sie nie auf ihn, sondern immer nur auf Opa? Sie war doch glücklich mit ihrem zweiten Mann gewesen und völlig zerstört, als er um sein Fahrrad gewunden auf dem Asphalt lag. Onkel Fredi war eine in ihren Fluten versunkene Insel, ein Schicksal, das Sylt mit ihm teilen würde, wenn die Menschheit die Klimaerwärmung nicht endlich stoppte, behauptete jedenfalls dieser arrogante Professorenschnösel, den ich im letzten Jahr interviewen musste. Oder so: »Kannst du nichts machen, kommt eine große Welle, alles weg.« Hartmann streckte seine braun gefleckte Hand nach Omas Teller aus und Oma Hilde ballte die von Soße verschmierten Fäuste. »Pollacke, du kriegst nichts, nie«, rief sie. »Prostag, von mir nicht, nie.« Oma Hilde fluchte neuerdings wie ein polnischer Bauarbeiter. »Pollacke, Dussel, nein, bildet sich was ein, wo bleibt Ernst, wie spät?« Sie schaute mich angriffslustig an. 14:02 Uhr, Oma«, sagte ich beschwichtigend und warf Hartmann einen warnenden Blick zu, den er aber nicht bemerkte. Hartmann, der immer hungrig war, starrte Fräulein Andresens Teller an. Der Neuzugang an Omas Tisch war eingeschlafen. Ein Fräulein, das auf dem Fräulein bestand, sie war schließlich nie verheiratet gewesen. Was zu viel alleine sein aus Frauen machte. Ich schluckte. Der Frosch blieb. Er zeigte sich komplett ungerührt. Mark fehlte mir, obwohl es wahrscheinlich besser war, dass es aus war. Das Fräulein umklammerte ihr Portemonnaie. Ihr Zustand schwankte zwischen buttrigem Maisgelb, altersgerecht Tüdelüt und Karmesinrot, ziemlich plemplem. Für meinen Geschmack war sie zu nah am Wasser gebaut. Immer wieder sank ihr Kopf mit den lila-violett dauergewellten Flusen in Richtung des von tiefen Rinnen zerfurchten und von einer scheußlich pfirsichfarbenen Bluse zusammengepressten Dekolletés. Mein Magen knurrte, ich hoffte auf den Nachtisch, der oft lecker war. Rote Grütze, Apfelkompott, Grießbrei. Das Fräulein riss den Kopf hoch, bleckte entschuldigend ihr beige-gelbes Gebiss, öffnete ihr Portemonnaie, kramte nach einer Münze, legte sie vor sich hin und sagte zu einem Kellner, den nur sie sah: »Stimmt so.« Dann döste sie wieder ein. Hartmann, der Schlawiner, nutzte die Gunst der Stunde und griff gierig ihren Teller. Noch mehr Soße verteilte sich auf dem Wachstischtuch. Oma Hilde kicherte boshaft. Kackbraune Spucke lief über dem Fräuleins multiple Kinne. Die Arme, sie hatte keinen wie mich, den ihr Pegelstand interessierte. Kannst du nichts machen, kommt eine große Welle. Oma unterbrach meine Gedanken. Wie spät? 14.17 Uhr, Oma. Die beiden polnischen Servicekräfte verteilten den Nachtisch. Kleine Schälchen Grießbrei, wenn auch leider ohne Zimt und Apfelmus aus dem Glas. Im Radio sang eine Frauenstimme. Wenn das Liebe ist, warum bringt es mich um den Schlaf? Die jüngere Servicekraft, ich erinnerte mich nicht an ihren Namen, kaschierte mit einem Tuch einen dunkelroten Fleck am Hals, zu ihrem Freund, dem fetten Koch, also doch wieder verziehen. Der war kein Mann, nur für eine Frau, wie Mark. Wenn das Liebe ist, was ist dann Haas? Sang sie laut und falsch. Die ältere Polin rollte mit den Augen. Manchmal beneidete ich Oma um ihren Wasserstand. In meinem Kopf herrschte, was das Markvergessen betraf, Niedrigwasser, Pegel Nullpunkt, Schneeweiß, weißer als die Kittel der Polinnen jemals gewesen waren. War Mark unterwegs zu fremden Federn, also ständig oder beinah, fühlte ich mich wie ein aus dem Nest geplumpster Vogel. Ich gab mir dunkelrot auf der Skala Peinlichkeit aus Liebe. Immer schwor Mark, alles wird anders, während ich mir einredete, dass ich über ihn hinweg war. Mein Widerstand war kaum mehr als ein Piepsen und natürlich vergeblich, denn er wickelte meinen aufgeplusterten Vogelleib einfach um seine Finger. Kannst du nichts machen, kommt eine große Welle, alles noch da. Zuletzt vor 5 Monaten und 6 Tagen. Ich schaute auf die Uhr, 11 Stunden, 10 Minuten, die Zeitumstellung schon mitgerechnet. Wie spät? Fragte Oma, keine 2 Minuten später. Ich musste mich ihr zuliebe zusammenreißen. Mit Mark, da war keine Liebe mehr, nicht mal mehr Hass. Wenn das Liebe ist, warum raubt es mir meine Kraft? Sang die Polin, die das alles noch vor sich hatte. Das Fräulein wachte auf. Als sie bemerkte, dass Hartmann ihr Essen verschlungen hatte, fluteten Tränen die Gräben ihrer Wangen. »Wie spät?« fragte Oma. »Wo ist Ernst? Er kommt doch. Wann kommt er? Wie spät?« »14.25 Uhr, Oma.« Hartmann verlangte 2 Portionen Nachtisch. Das Fräulein suchte im Portemonnaie nach einer weiteren Münze. »Was macht das? Ich gebe eine Runde aus«, sagte sie. Aufgeregt zupfte Oma am Kittel der älteren Polin. »Meine Enkelin hat Äpfel mitgebracht, aus meinem Garten in Danzig, aus der Heimat. Lisa ist auch aus der Heimat, sie lebt aber in Amerika.« Ewig lange hatte sie nicht mehr so viele Sätze hintereinander gesagt, die nicht »Wie spät? Wann kommt er? Er kommt!« doch lauteten. Vielleicht brach heute die Sonne noch einmal durch die Wolken und es wurde, wenn schon nicht chiffongelb, wenigstens hellorange. Oma zupfte heftiger und die Polin verdrehte die Augen. Vollkommen mischugge die Alten, alles vergessen die, nur die Ansprüche nicht, sagte ihr Blick. Sie flüsterte, ihre Heimat gibt es nicht mehr, sie können niemals dorthin zurück. Hatte sie das wirklich gesagt? Ich sollte mich beschweren. Die Vergangenheit war natürlich Vergangenheit, nur für Oma war sie Gegenwart. Das hatte doch nichts mit Ansprüchen zu tun. Oma Hilde starrte die Polin an. »Wer sind Sie? Sie sind entlassen, Sie Dussel-Pollerkin«, rief sie. »Wie spät?« 2 Minuten später als eben war keine gute Idee. Oma Hilde schluchzte laut auf, als wäre der verdammte Frosch aus meiner in ihre Kehle gesprungen. 14.27 Uhr, Oma«, sagte ich schnell. »Ich freue mich«, jubelte sie und klatschte in die Hände. Um 15 Uhr musste ich unbedingt die NDR-Nachrichten schauen, schließlich war ich noch in der Probezeit. Danach würden wir das Nachmittagsprogramm angucken, das Oma so liebte, Andreas Türk, Sabrina, total verhext. »Wie spät?« fragte sie und ich versprach ihr zu bleiben und nicht so bald wieder nach Amerika zurückzufliegen, was keine Lüge war. 14.42 Uhr, Oma. Sie lächelte. Draußen begann es zu regnen. Kurz vor 15 Uhr kamen wir in ihrem Zimmer an. Sie suchte wie jeden Dienstag zuerst einmal alles ab. »Ernst«, rief sie, »komm raus, du Dussel«, und grinste mich verschwörerisch an. Ich half ihr selbstverständlich, wie immer, egal welche Farbe der Dienstag hatte. Bei der Suche nach meinem Opa, der seit über 50 Jahren unter den Wellen auf dem Grund der Ostsee begraben war. Ich schaute unter der Bettdecke nach und unter das Bett, suchte ihn hinter der Kommode und schaltete dabei unauffällig den Fernseher ein. »Wann kommt Ernst? Wie spät?«, fragte Oma Hilde und sah entsetzlich müde aus. »Es ist 15:02 Uhr, Oma.« Klaus-Erich Bötzkes sagte mit belegter Stimme. Aus dem World Trade Center in New York stieg dichter Rauch auf. Nach Berichten US-amerikanischer Nachrichtensender ist eine zweimotorige Kleinmaschine. Oma Hilde fragte schon wieder. Keine Minute war vergangen. Merkte sie nicht, dass auch meine Zeit stillstand, dass die ganze Welt sich blutrot färbte, nicht nur das Wasser in ihrem Kopf? »Wie spät«, rief sie. Schärfer als beabsichtigt fuhr ich sie an. »Oma, sei mal ruhig.« Es tat mir sofort leid. Das führte nur dazu, dass sie gebetsmühlenartig »Wie spät, wie spät, wie spät« leierte. Sie kriegte sich gar nicht mehr ein. Spielten Angehörige nicht mit, verunsicherte das den Dementen, meinte die Ärztin. Das wusste ich doch. »Oma, es ist 15:04 Uhr.« Ich starrte auf den Fernseher. Entschlossen stemmte Oma Hilde die geschwollenen Füße auf den Boden und steuerte ihren Rollstuhl direkt vor den Apparat. Ich räusperte mich und schluckte. Meine Zunge klebte am Gaumen. Der tote Frosch in meinem Hals schützte mich nicht wirklich vor dem Entsetzen. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee, der immer um diese Zeit die Seniorenresidenz erfüllte, tröstete auch nicht. »Hallo, kennen Sie Lisa?« Oma klang aufrichtig verzweifelt. »Lisa, sie ist in Amerika. New York, hallo, Prostag, Flegel, hallo.« »Oma, ich bin hier.« Die Welt ging unter und ausgerechnet jetzt kam ihre braun-schwarze Jahrtausendflut. »Hier bei dir, nicht in New York.« Sie drehte sich um und funkelte mich böse an, Tränen auf den Wangen. »Krieg, Krieg, Krieg, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer flieg«, schmetterte sie und schlug im Takt Klaus Kleber ins Gesicht. »Oma, ich bin zurück. Mark hat mich endgültig verlassen, weißt du nicht mehr«, sollte ich sagen, sagte ich, doch ich erreichte sie nicht. »Wir schauen, wie Sie vermutlich auch, auf Live-Bilder aus New York«, sagte Klaus Kleber. »Es sieht aus, als brenne das oberste Fünftel eines der Türme.« Sehen konnte ich nicht viel. Oma Hilde versperrte die Sicht. Der Frosch in meinem Hals platzte. Tränen brannten unter meinen Augenlidern. Was bleibt am Ende der Welt? »Hallo, hallo, Prostag, Demlag, holen Sie meine Enkelin, hören Sie?« Oma Hilde hämmerte auf die Mattscheibe. Hinein in sein Gesicht, sie würde sich noch wehtun. Ich sollte sie aufhalten, doch ich stand da wie festgewachsen und dachte an Mark, dessen Büro nicht weit entfernt von dem brennenden Turm war. »Wenn das Liebe ist, warum raubt es mir meine Kraft? Wenn das Liebe ist, was ist denn Hass?« Klaus Kleber sagte, »Dichter Rauch kommt aus dem Gebäude.« Oma Hilde schlug weiter auf ihn ein. »Ich sollte sie beruhigen, nur wie? Kannst du nichts machen, sagen? Kommt eine große Welle und dann sind wir alle weg, sagen? Maikäfer, flieg oder so.« Ich schwieg. Ich musste dringend pinkeln. Regen prasselte an die Scheiben. Plötzlich lächelte Oma Hilde mich an. »Lisa, da bist du. Wann gibt es Kaffee? Wie spät?« »Es ist 15:25 Uhr, Oma. Gleich.« Das war die Erzählung »Pegelstand Zinnoberrot« von Laszlo Hartmann. Sie erschien 2020 im Simon Verlag für Bibliothekswissen in der Anthologie Stimmen der Gegenwart, Texte aus dem Schreibhain, herausgegeben von Tanja Steinlechner und Susanne Zeise. Wem es gefallen hat und wer mehr über mich und meine Geschichten, vor allem auch über meinen Roman Fremde Wellen, erfahren will, verfolgt mich bei Facebook oder Instagram unter Laszlo Hartmann oder stöbert auf meiner Webseite www.hauptsache-geschichten.com. Dort berichte ich von meinen Kämpfen mit dem Dämon Aufschieberitis, von Ritualen, immer morgens als erstes das tun, was man am meisten liebt, bei mir, naja, ihr wisst schon, von seltenem, selig machendem Flow, Fleiß und Schweiß und den Momenten, wenn Schreiben ist wie Knutschen mit dem Kopf. Ab und an verschenke ich auch eine Geschichte. Also nichts zu los auf www.hauptsache-geschichten.com. Natürlich erst nach der Literatur zwischen den Jahren. Danke fürs Zuhören, liebe Geschichtenliebende, und tschüss, eure Laszlo Hartmann.